Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, sei mit euch allen. Amen.
Die das Wort annahmen, ließen sich taufen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es gab viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Aber alle, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern und hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir sind deine Gemeinde. Schenke uns den Heiligen Geist, damit er unsere Ohren und Herzen für dein Wort öffne. Amen. Was wäre für dich, liebe Schwester, lieber Bruder, eine Traumgemeinde? Eine Gemeinde, eine Kirchengemeinde, die deinen Vorstellungen entspricht und deine Wünsche und Bedürfnisse erfüllt. Was macht eine Gemeinde überhaupt zu einer Traumgemeinde? Der Pfarrer? Die Orgelmusik? Die Finanzen? Die Gemeindeglieder oder das Kirchengebäude? Oder alles zusammen? Aber lasst uns einen Schritt zurückgehen und die grundsätzliche Frage stellen: Gibt es so etwas wie eine Traumgemeinde? Wenn man die Epistel für diesen Tag hört, dann könnte man meinen, ja, so eine Traumgemeinde hat es gegeben. Denn das, was man da über die erste Gemeinde in Jerusalem erzählt bekommt, das klingt traumhaft, fast zu traumhaft, um wahr zu sein. Ich lese den Text noch einmal aus der neuen Übersetzung der Basisbibel. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündigt hatte, und ließen sich taufen. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, pflegten ihre Gemeinschaft, brachen das Brot und beteten. Die Menschen in Jerusalem wurden vor Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Kunststücke oder sonstiges Eigentum. Sie verteilten den Erlös an alle Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens und teilten das Mahl mit Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Der Herr ließ täglich weitere Menschen zur Gemeinde hinzubekommen, die gerettet werden sollten. Ja, das steht da geschrieben. Was machen wir jetzt mit diesem Text, liebe Gemeinde? Was sagt er uns für uns heute? Eine sehr verlockende Option wäre zu sagen, das ist es. So soll auch unsere Gemeinde sein. Wir nehmen diese Beschreibung der ersten Gemeinde als Patentrezept für unsere Arbeit und machen daraus ein Programm für einen erfolgreichen Gemeindeaufbau. Eine zweite Option wäre zu sagen, nein, das ist nichts für uns. Wir sind anders als die ersten Christen Und wir leben auch in einer ganz anderen Zeit. Und wenn man sich überlegt, dass die Jerusalemer Gemeinde dieselbe Gemeinde war, die später auf Spenden anderer Gemeinden angewiesen war, dann weiß man, nein, diese Gemeinde kann kein Modell für uns sein. Es gibt aber, liebe Gemeinde, noch eine andere Option, ein Mittelweg sozusagen. Wir nehmen die Beschreibung der ersten Gemeinde nicht als Patentrezept oder als Modell für uns heute, denn sowas will sie gar nicht sein. Und dennoch fragen wir uns, können wir aus der ersten Gemeinde wertvolle Impulse auch für uns als Gemeinde gewinnen? Und diesen Weg möchte ich euch heute beschreiten. Fangen wir an mit den Menschen, denn Gemeinde besteht in erster Linie aus Menschen. Wie waren die Christen damals? Wie sind wir heute? Die ersten Christen aus der Gemeinde in Jerusalem waren sozusagen frisch verliebt. Sie waren voller Überzeugung und voller Begeisterung für die Botschaft von Jesus Christus. Sie haben ihn als ihren Heiland und Herrn angenommen. Sie wurden getauft und sie ließen sich von den Aposteln erzählen, was Jesus getan und gesagt hatte. Und als Juden wollten sie verstehen, wie die Verheißungen des Alten Testaments in und durch Christus erfüllt worden sind. Und noch wichtig, sie warteten auf eine baldige Wiederkunft Christi. Sie dachten und hofften, dass er noch zu ihren Lebzeiten in Herrlichkeit wiederkommen würde. Deswegen war ihnen alles andere, auch Arbeit und Eigentum, unwichtig geworden und sie pflegten eine intensive, ja, tägliche Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Und wir? Auch wir haben den Glauben an Jesus Christus als unseren Heiland und Herrn gemeinsam. Aber anders als die ersten Christen sind wir, zumindest die meisten von uns, in diesen Glauben hineingetauft worden und auch aufgewachsen. Das ist einerseits, liebe Gemeinde, ein Segen, wenn man von Kind auf so aufwachsen darf. Andererseits bringt oder birgt das auch eine Gefahr, und zwar die Gefahr der Gewöhnung und sogar der Gleichgültigkeit. Aber, liebe Schwestern und Brüder, lasst uns einer Sache ganz bewusst werden. Eine christliche Gemeinde zu sein, das ist ein Geschenk. Zu einer Gruppe zu gehören, in deren Mitte Christus mit seinem Wort und Sakramente gegenwärtig ist, das ist ein Segen. In der Gestalt der Gemeinde wird der Spruch für diese Woche wahr. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Jede christliche Gemeinde, auch unsere, ist eine Verwirklichung dieses Wortes aus Epheser 2. Wir sind als Gemeinde Teil des Hauses Gottes. Wir haben hier eine geistliche Heimat, in deren Mitte wir Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft miteinander haben. Und das sollten wir uns immer, wie man so sagt, auf der Zunge zergehen lassen, dass wir eine Gemeinde sind. Diese Gemeinschaft, die wir erleben, erlebten die ersten Christen in einer besonderen Weise, und zwar am Tisch des Herrn. Lukas erzählt uns, dass die Christen in Jerusalem täglich eine besondere Mahlzeit hielten, Brotbrechen genannt. Brotbrechen ist im Neuen Testament eine Bezeichnung für das Abendmahl. Das Mahl des Herrn feierten die ersten Christen aber im Rahmen einer besonderen Mahlzeit, das sogenannte Liebesmahl. Man muss sich so eine Mahlzeit wie eine Art Potluck vorstellen. Jeder brachte nach seinen finanziellen Möglichkeiten etwas mit und man saß und aß zusammen. Und aus dem mitgebrachten Brot und mitgebrachten Wein feierte man dann das Abendmahl, entweder vor diesem Liebesmahl oder hinterher. Und so hatte auch das Brotbrechen einen stark diakonischen Charakter. Und zwar, die Armen der Gemeinde konnten einmal auch richtig satt werden. Auch bei uns, liebe Gemeinde, in unserer Versammlung steht die Feier des Abendmahls im Mittelpunkt. Jeden Sonntag, nicht jetzt in der Vakanzzeit, aber in der Regel. Und das ist auch gut so, dass wir jeden Sonntag das Abendmahl feiern. Wir feiern das Mahl des Herrn aber nicht nur hier in der Kirche, sondern auch unten im Gemeindesaal, im Seniorengottesdienst oder bei einzelnen Gemeindegliedern zu Hause oder am Krankenbett. Wir feiern es heute anders als die ersten Christen. Aber der Charakter der Gemeinschaft ist geblieben. Ich glaube dennoch, liebe Gemeinde, dass es uns als Gemeinde nicht schaden würde, wenn wir uns Gedanken machen würden, wie wir das Abendmahl so gestalten könnten, dass der Charakter der Gemeinschaft noch stärker sichtbar erlebt werden könnte. Auf jeden Fall ist es schön, dass es bei uns immer wieder besondere Momente gibt, wie heute, in denen wir auch zusammensitzen und gemeinsam was essen und was trinken. Ihre Gemeinschaft mit Gott und miteinander pflegten die ersten Christen auch durch das gemeinsame Beten, wie es heißt in der Epistel. Miteinander beten und füreinander beten, das verbindet Menschen mit Gott und das verbindet Menschen miteinander. Und das stärkt das Gefühl der Verbundenheit. Gebete bleiben nicht unwirksam und tatenlos. Sie wirken schon dadurch, dass sie uns zur Anteilnahme und zur Mitverantwortung für andere Menschen bewegen. Wenn ich wirklich aufrichtig für andere Menschen bete, dann, wenn ich was für die Menschen auch machen, tun kann, werde ich auch machen. Aber unabhängig davon, wir haben auch Gottes Verheißung, dass er unsere Gebete nach seinem Willen und zu unserem Wohl erhört. Und da gab es dann auch bei den ersten Christen eine ganz andere, besondere Form der Gemeinschaft. Und zwar eine Art Gütergemeinschaft. Vermögende Gemeindeglieder verkauften ihr Eigentum und der Erlös wurde den Notbedürftigen aus der Gemeinde gegeben, sodass alle genug zum Leben hatten. Und das taten sie nach Bedarf und Not. Ich denke, vermutlich spielte hier auch ihr Glaube an eine baldige Wiederkunft Jesu eine Rolle. Das brauchen sie nicht mehr. Aber Sie hätten das Geld auch anders ausgeben können. Nein, sie haben dann das Geld für die Armen ausgegeben. Ihr Verhalten war nicht zuletzt ein Zeichen großer Liebe und Solidarität mit den Armen aus der Gemeinde. Solidarität mit den Menschen, die in Not sind. Dieses Prinzip, das die Säule unseres Sozialstaates ist, ist in der Tat, liebe Gemeinde, ein ureigenes biblisches Prinzip, das aus dem Gebot der Nächstenliebe abzuleiten und auch für das Leben der Gemeinde gültig ist. Wie wir dieses Prinzip heute umsetzen, ist eine Frage, die unterschiedliche Antworten haben kann. Die ersten Christen haben eine Antwort gefunden. Wir können auch andere Antworten haben. Die AKK, die Allgemeine Kirchenkasse in der Selk, ist ein Beispiel davon, wie dieses Prinzip umgesetzt wird im Leben der Kirche. Dadurch helfen wir und andere finanziell starke Gemeinden den Gemeinden, die sich aus eigener Kraft keine Pfarrstelle leisten können. Das heißt, liebe Gemeinde, mit euren Spenden und Gemeindebeiträgen helft ihr, dass heute in anderen Gemeinden deutschlandweit das Wort gepredigt und Abendmahl gefeiert wird. Dass notleidende Menschen Trost und Hilfe durch den Besuch eines Pfarrers bekommen. Dass Menschen in christlichen Glauben unterwiesen und auch gestärkt werden. Es ist keine Frage, dass dieses System nicht mehr richtig funktioniert und reformbedürftig ist. Das wissen wir alle. Aber eine gute Reform geht nicht durch weniger, sondern durch noch mehr Solidarität. Gemeinde zu sein heißt, offene Augen und Herzen haben, aber auch ein offenes Portemonnaie für notleidende Schwestern und Brüder zu haben. Egal wo sie sind, entweder bei uns oder woanders. Liebe Emanuelsgemeinde, liebe Philippusgemeinde, es ist schön und ein Geschenk der Gnade Gottes, dass es uns gibt. Das lasst uns zuerst festhalten. Es ist schön und ein Geschenk der Gnade Gottes, dass wir Schwestern und Brüder sind. Und das wollen wir mit Dankbarkeit und Freude anerkennen. Es gibt keine Traumgemeinde. Weder damals bei den ersten Christen noch heute bei uns. Wir können aber in unseren Gemeinden ein Ort sein, wo wir und auch Gäste und Fremde sich wohlfühlen und ein geistliches Zuhause haben. Die ersten Christen machen uns vor, wie das geschehen kann. Sie hielten zusammen in inniger Gemeinschaft mit Gott durch Wort, Sakrament und Gebet. Und sie hielten zusammen in inniger Gemeinschaft miteinander. Wie wir in unserer Zeit und mit unseren Bedingungen diese Gemeinschaft gestalten können und auch müssen. Und wie wir Wege finden können, um Gemeinde zu sein, das ist die Herausforderung, die vor uns liegt. Im Januar bekommen wir einen neuen Pfarrer und er wird von uns allen Unterstützung brauchen. Durch Arbeit, durch Mitarbeit, durch Gebet, durch Spenden. Und die Herausforderung für uns ist, wie geht es hier bei uns weiter? Aber, liebe Gemeinde, gut, dass wir dabei nicht nur auf uns angewiesen sind, sondern dass auch heute wie damals in Jerusalem der Heilige Geist uns die Kraft und die Orientierung gibt, Gemeinde zu sein und Gemeinde zu gestalten. Traumgemeinde gibt es nicht. Träume und Visionen für unsere Gemeinden sollten wir dennoch haben. Denn aus Träumen und Visionen, aus wenigen Broten und Fischen, kann Gott Wunder werden lassen. Das bitte ich für uns. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.